Warum ab auf die Insel keine gute Reiseempfehlung ist. Gerade für die eher Introvertierten unter uns hört sich das alles dennoch wenig erfreulich an. Fühlt man sich nicht deutlich freier und vor allem unbewerteter, wenn man allein ist? Da ist es keine gute Nachricht, dass wir rein evolutionsbiologisch nicht auf die komplette Vereinzelung ausgelegt sind. Dieser Umstand ist ein Leitmotiv von Weltliteratur wie dem Roman Robinson Crusoe, das einem auch in modernen Robinsonaden wie dem Film Cast Away begegnet. Wie sehr es den anderen zur Vergegenwärtigung des eigenen Ichs braucht, manifestiert sich hier in einem Sportgerät. Der gestrandete Chuck Noland, gespielt von Tom Hanks, fischt aus dem angeschwemmten Müll einen Ball, dem er kurzerhand ein Gesicht aufmalt. Fortan wird Wilson, wie Chuck den Volleyball nennt, zum Gesprächspartner. Wenn auch zu einem recht schweigsamen. Im Grunde führt der Protagonist also nur ein Selbstgespräch, könnte man einwenden. Und doch ist es mehr als das. Er gibt ihm ein Gesicht und einen Namen und macht ihn damit zu einem in Ansätzen echten Gegenüber. Für Sartre hätte das alles zur Selbsterkenntnis nicht gereicht, denn auch wenn Wilson von Chuck in den Rang eines Gegenüber gehoben wird, der Ball tut im Gegenzug ja nicht das Gleiche. Möglicherweise wäre ein anderer Franzose von dieser Szene allerdings ziemlich begeistert gewesen, nämlich der Philosoph Immanuel Levinas. Er war ein Zeitgenosse Sartres und auch geistig kreuzten sich ihre Wege. Levinas geht mit seiner Philosophie des Antlitzes einen Schritt weiter als Sartre. Zwar ist für beide der andere eine Art Herausforderung des Ichs, aber für Levinas bedeutet das vor allem, dass sich ein neuer Möglichkeitsraum auftut. Er geht dabei sogar so weit zu sagen, dass der Sinn der Existenz durch den anderen überhaupt erst eröffnet wird. Das klingt machtvoll und gewaltig, dabei ist dieser andere zunächst einmal vor allem eines: verletzlich und schwach. Wer nun meint, dass dieser Umstand ein sofortiges Schutzbedürfnis hervorriefe, irrt. Tatsächlich schreibt Levinas: Im Antlitz des anderen ist stets eine Ahnung seines Todes präsent und deshalb in gewisser Weise auch die Anstiftung zum Mord. Fragilität als potenzielle Chance, sich über den anderen zu stellen und ihm gar das Leben zu nehmen? Das klingt brutal. Und ist es auch. Dass Levinas auf solche Gedanken kam, ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der Großteil seiner Familie den Gaskammern der Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Die Erfahrung des Urbösen ist dementsprechend eine ständige Präsenz in seinem Denken und war ein entscheidender Motor für die Entwicklung seiner Ethik. Das Antlitz des anderen konfrontiert uns mit der Tatsache, dass unser Gegenüber eben genau das ist, ein anderer. Und damit für uns nie bis ins Letzte erreichbar. Diesem unerreichbaren Wesen Gewalt anzutun, ist der verzweifelte Versuch, die Unerreichbarkeit zu negieren, indem man die ultimative Macht ausübt. Physisch ist das, so Levinas, über den Akt der Tötung denkbar. Doch selbst dann ist dieses Anderssein auf der metaphysischen Ebene immer noch unüberwindbar und stellt sich jedem Versuch der Verdinglichung entgegen. Ja, du könntest morden, gerade weil das Antlitz des anderen in seiner Andersartigkeit nun mal nackt und bloß ist. Gerade diese Blöße ist aber auch der Aufruf, genau dies nicht zu tun. Die Verwundbarkeit ist für Levinas das Einfallstor der Ethik. Nicht nur ist das Subjekt für den anderen und seinen Raum verantwortlich, sondern der zuvor angesprochene Sinn der Existenz ergibt sich tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem anderen. Während Sartres Subjekt in seiner Freiheit und dem Zwang dazu immer wieder und ohne Ausweg auf sich selbst zurückgeworfen ist, ist Levinas Freiheit eine, die vom anderen ständig in Frage gestellt wird. Diese Gegensätze sind nicht marginal, und sie sind auch nicht zufällig. In ihnen zeigt sich deutlich, dass die beiden Denker aus unterschiedlichen Welten kommen. Sartre als Vertreter eines radikalen Atheismus, Levinas als Humanist, der auf einer jüdisch-talmudsche Denktradition aufbaut. Der andere in seiner Andersartigkeit bleibt dem Subjekt immer fremd und insofern ist jeder, jede von uns einsam. Allerdings ist Levinas Einsamkeit keine, die sich durch Verlust oder Abwesenheit von Gemeinschaft definiert, sondern die dem Menschen eine nicht imitierbare Einzigartigkeit zuspricht, die zu ihm als Subjekt untrennbar gehört. Die Verantwortung für den anderen ist dementsprechend auch nicht wie bei Sartre eine, die als freie Entscheidung entsteht, sondern eine, mit der das Subjekt konfrontiert ist und vor der es nicht weglaufen kann. Für Overthinkende sind darin gleich mehrere frohe Botschaften enthalten. Zum einen mildert es das Gefühl einer bedrückenden Einsamkeit ab, in der wir uns auf dem Trip von einer Gedankenschleife zur nächsten schon mal befinden. Ist sie doch nichts, was wir uns durch eigenes Verschulden selbst auferlegt haben, sondern eine Grundkonstante unseres Seins. Zum anderen können wir die Andersartigkeit unserer Mitmenschen, wenn wir Levinas folgen, auf die etwas leichtere Schulter nehmen. Sie ist kein Angriff auf uns, sie ist einfach vorhanden. Als Auslöser für eine selbstzweiflerische Daueranalyse ist sie damit aber eigentlich aus dem Rennen. Und das ist durchaus ein guter Grund, entspannt den emotionalen Jahrmarkt mit seinem Gedankenkarussell zu verlassen. Puh, das war ein ganz schönes Stück Wegstrecke. Wir sind quasi mit einem ontologischen Rennpferd einmal quer durch die Prärie der Subjektphilosophie galoppiert. Dabei haben wir ein paar kurze Stops eingelegt und einen Eindruck davon bekommen, wie viele Gedanken sich Menschen über die Bedeutung des Ichs und vor allem der Selbstwahrnehmung und Definition gemacht haben. Unser erster Halt war Sartre, der uns mit seiner radikalen Betonung der menschlichen Freiheit konfrontiert hat. Freiheit, die durch die Wahrnehmung der anderen sowohl begrenzt als auch ermöglicht wird. Im Spannungsfeld zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung gibt es die Chance auf Selbsterkenntnis. Doch ist diese Situation mit Vorsicht zu genießen, denn der Mensch kann auch zur Hölle werden. Besonders, wenn wir uns von den Urteilen anderer bestimmen lassen. Danach ging es in die Vergangenheit, wo Hegel mit seinem Konzept der Intersubjektivität unser Gegenüber nicht nur zu einer Größe macht, die uns zufällig begegnet, sondern zu etwas, ohne dass das Ich nicht denkbar ist. Gegenseitige Anerkennung ist damit die Grundlage menschlicher Gemeinschaft und ein Gegenentwurf zu individualistischen oder gar konfliktgetriebenen Perspektiven auf den Mitmenschen. Schließlich ging es von Hegel aus gesehen zurück in die Zukunft, nämlich zu Levinas Philosophie des Antlitzes. Der andere ist hier eine Herausforderung für das Ich. Das ist aber, auch wenn es sich im ersten Moment bedrohlich anhören mag, nichts Negatives, sondern im Gegenteil eine Einladung zu Verantwortung und Ethik. Über die Andersartigkeit unserer Mitmenschen haben wir demnach überhaupt erst die Möglichkeit, einen Blick auf den Sinn unserer Existenz zu erhaschen. Für Reisende in Sachen Overthinking gibt es hier einiges, was einen Eintrag ins Reisetagebuch verdient hat. Der Einfluss anderer Menschen auf die Selbstwahrnehmung ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Er ist denkerisch sogar notwendig. Davor Reis auszunehmen, ist also ein recht sinnloses Unterfangen, zumindest wenn es nicht nur um eine kurzfristige Auszeit geht. Dass die Konfrontation mit unseren Mitmenschen zu Grübeln führt, ist dementsprechend aber auch erstmal nicht problematisch, sondern eine Möglichkeit, zu einer klareren Selbsterkenntnis zu kommen. Gefahr besteht erst dann, wenn wir drohen, uns in den Fremdurteilen zu verlieren. Wenn wir nur den Blickwinkel des anderen einnehmen und eben nicht mehr das Element der Gegenseitigkeit mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Oder, einfacher gesagt, die Meinung meiner Mitmenschen ist das eine, was ich daraus für mich mache, hingegen nochmal eine ganz andere Frage. Eine, die wie eine Wanderung über einen Berggrat zwar Gefahren bereithält, aber auch viel Potenzial für atemberaubende Ausblicke bietet. Ich will hier aber dennoch nichts schönreden. Die Auseinandersetzung mit unseren Mitmenschen ist denkerisch wie praktisch eine komplexe Angelegenheit. Und bei allem, was wir jetzt auf unserem Ausflug in die Subjektphilosophie gelernt haben, gibt es einfach Tage, da bleibt man in dem zwiespältigen Gefühl stecken, es ginge nicht mit den anderen Menschen, aber eben auch nicht ohne sie. Dabei ist es dann manchmal auch fast schon egal, ob wir das Gegenüber vor uns haben und uns mit echten Reaktionen auseinandersetzen müssen. Oder ob es nur um die verästelten Dialoge und Konflikte geht, die wir uns im Stillen so ausmalen.